Ja, guten Morgen. Ich möchte euch heute Morgen gleich mitnehmen ins Mittelalter. Stellt euch vor, ihr lebt im Mittelalter in Epps, in dem damals wahrscheinlich noch sehr kleinen Dorf. Und im Mittelalter hat es über mehrere Jahrhunderte einen König in Österreich gegeben. Österreich war ein bisschen größer wie heute. Und dann kommt eines Tages jemand, ein Diener vom König in Epps vorbei und kündigt an, der König höchstpersönlich von Österreich wird nach Epps in dieses kleine Dorf kommen und will dort eine Nacht übernachten. Und ganz Epps ist durch den Wind. Die Vorbereitungen fangen sofort an. Es wird geplant. Es gibt ein Planungsteam, das sich um alles kümmert. Es wird der beste Koch gesucht in der ganzen Umgebung, damit der König das beste Essen kriegt. Es wird die schönste Unterkunft gesucht in der ganzen Umgebung, damit der König die schönste Unterkunft kriegt. Es wird sich überlegt, wo seine ganzen Soldaten hin sollen. Und die ganzen Straßen werden neu gemacht. Es wird alles geputzt und sauber gemacht für das Kommen vom König. Und dann kommt der große Tag. Der König von Österreich kommt in das kleine Dorf Epps, zieht dort ein. Die Menschenmenge steht schon bereit, bejubelt ihn, verneigt sie, um ihm Ehre zu erweisen. Und eben sie erweisen dem König Ehre, indem dass sie ihm das Beste von allem geben und indem dass sie ihm dienen, weil das gebührt schlussendlich am König. Auf das hat der König auch sein Anrecht. Und wir feiern heute den ersten Advent. Und wer weiß, was Advent heißt? Ja, Erwartung und auch Ankunft vor allem. Und wir feiern an Weihnachten die Ankunft auch von einem großen König. Und im Advent erinnern wir uns auch schon dran, dass der König kommt. Und dieser König, der kommt, der ist auch schon ganz viel früher angekündigt worden. Also da ist auch schon viel vorbereitet worden, damit die Menschen bereit sind, wenn er kommt. Und eine Ankündigung, die war 500 Jahre, bevor dieser König geboren worden ist. Und zwar steht in Jesaja 9, Vers 9 bis 11. Und das wollen wir jetzt mal gemeinsam lesen. Da steht: Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und den Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Ja, ich finde, in diesem Text wird schon einiges angekündigt, wie dieser König ist, der da kommen wird. Und es werden drei Dinge sehr deutlich. Das erste ist, dass er ein ziemlich mächtiger König ist. Der mächtigste, den es überhaupt je gegeben hat und den es je geben wird. Er wird nämlich über die ganze Erde herrschen. Dann lesen wir auch, dass er ein guter König ist. Er wird als ein gerechter König beschrieben, als ein Helfer und als einer, der Frieden bringt. Und ich finde, das sind ziemlich genau die drei Eigenschaften, die einen wirklich guten König ausmachen. Also wenn ein König zum Beispiel nicht gerecht ist und Menschen einfach morden können, Menschen vergewaltigen können, Menschen die schlimmsten Sachen machen können und der König duldet das, dann geht es einem Volk nicht gut. Mit Sicherheit nicht. Sondern es ist wichtig, dass ein König für Gerechtigkeit sorgt, für Ordnung sorgt. Und dieser König, der da kommen wird, ist ein gerechter König. Aber er ist ein Helfer. Das finde ich auch richtig cool. Einer, der fürs Volk eintritt, der dem Volk hilft, der ihr seine Verantwortung ernst nimmt, für das Volk zu sorgen. Und er ist einer, der Frieden bringt. Und was wir auch in dem Text lesen, ist, er ist ein König, der nicht prunkvoll kommen wird. Und wir sehen diese Erfüllung in Jesus. Jesus kommt auf die Erde. Er ist eigentlich Gott. Aber Gott macht sich klein. Gott wird Mensch. Und er kommt nicht prunkvoll. Er wird nicht im schönsten Palast auf Erden geboren, den es damals gegeben hat, was ihm eigentlich gebühren würde. Sondern er wird in einer Futterkrippe geboren. Und muss fliehen, lebt viele Jahre in Ägypten, kommt dann zurück und aber wo er erwachsen wird, ist er nicht einer, der ein Heer aufbaut und mit Gewalt für Frieden sorgt. Nein, Jesus macht es ganz anders. Er ist ein König, der auf dem Esel schlussendlich in Jerusalem einzieht und nicht auf einem prunkvollen Pferd in prunkvoller Rüstung. Ja, und um nur mal deutlich zu machen, was das genau bedeutet, möchte ich euch nur mal in eine andere Geschichte mit hineinnehmen. Und zwar habe ich vor vielen, vielen Jahren einen Film geschaut, es muss mindestens schon 15 Jahre her sein. Ich weiß leider nicht mehr, wie dieser Film heißt, aber der ist mir in der Predigtvorbereitung nochmal eingefallen, weil ich finde, er macht was richtig gut anschaulich. Und in diesem Film geht es um einen Prinzen. Und dieser Prinz, der will eine Frau finden, eine Königin finden, die immer richtiges Gegenüber ist. Also die ihn wirklich liebt für das, was er ist. Und ja, mit der er wirklich einfach als Partnerin durchs Leben gehen kann, die ihn nicht nur liebt, weil er zukünftiger König ist, sondern einfach für ihn liebt. Und deswegen entscheidet der Prinz, den Königshof zu verlassen und irgendwo als ganz stinknormaler Bauer anfangen. Also fängt er an zu arbeiten. Und dort kennt ihn keiner mit Gesicht, keiner weiß, dass er der Prinz ist. Und das bringt so einiges Schweres mit sich. Er fängt an, ja, 14 bis 16 Stunden am Tag zu arbeiten, damit er sich sein täglich Brot verdienen kann. Er hat ja keine Familie oder keiner, der ihm hilft auf dem Bauernhof. Er hat tägliche Schmerzen im Rücken und muss viel Leid durchleben, aber es ist ihm das wert. Er will eine Frau finden, die ihm ein Gegenüber ist. Und eines Tages trifft er sie und sie verlieben sie. Sie heiraten und führen ein richtig schönes Leben auf dem Bauernhof. Und dann kommen einiges Tages die Diener vom König, die haben ihn schon im ganzen Land gesucht, weil der König gestorben ist und weil er jetzt der neue König ist. Und erst da realisiert dann die Frau in dem Film, dass er der König ist, dass er jetzt der mächtigste Mann vom ganzen Volk ist. Aber es ändert nichts an der Beziehung, weil schlussendlich hat sie ihn lieben gelernt, nicht weil er der König ist, sondern weil sie ihn toll findet und weil sie es einfach liebt, Zeit mit ihm zu verbringen. Und so ziehen sie dann auf den Königshof. Er wird König, aber sie führen eine gute Ehe. Und so geht der Film dann aus. Also ein Happy End. Und jetzt ist ja diese Frage, warum macht dieser Prinz das? Er gibt ja so viel auf. Also wenn er am Königshof gelebt hätte, dann hätte er ja alles gehabt. Also Reichtum, Ende nie. Er hätte das beste Essen jeden Tag gekriegt. Er hätte Diener gehabt, die für ihn arbeiten. Er hätte quasi nicht arbeiten müssen. Er hätte sicher nicht tägliche Rückenschmerzen gehabt vor der schweren Arbeit. Er hätte sie nicht selber bekochen müssen und so weiter. Also er hat viel aufgegeben. Und das ist ja nicht nur alles, der Reichtum, den er aufgibt, sondern auch die Ehre, die ihm gebührt als Prinz. Wenn du als Prinz lebst, dann eben haben sie die Leute wahrscheinlich schon vor ihm verneigt. Sie haben ihm Ehre gegenübergebracht. Sie haben sie haben ihm gegenüber gut verhalten und wollten seine Gunst erlangen. Und das gibt alles auf. Aber warum? Ja, weil ihm die Beziehung zu seiner Frau wichtiger war als sein Ruhm und seine Ehre und den Reichtum. Und ich glaube, ganz ähnlich ist es bei Gott. Und dass er Mensch wird, ist wirklich krass. Und wenn man bedenkt, was Gott alles zurückgelassen hat im Himmel, Jesus hat im Himmel alles gehabt. Er hat Engel gehabt, die ihm täglich den ganzen Tag zugesungen haben. Die ihn geehrt haben. Dort hat er die Ehre gekriegt, die ihm gebührt als Gott. Er hat Reichtum gehabt, Schönheit, Menschen, die ihn lieben, die, ja, ein schönes, harmonisches Miteinander. Und das alles verlässt Gott. Warum? Warum? Was ist denn wichtiger als das? Ja, wir sind ihm wichtiger. Die Menschen, die Beziehung, dass das eine Beziehung mit uns Menschen haben kann, ist Gott wichtiger als ihm seine eigene Ehre und sein eigener Ruhm und der ganze Reichtum. Und das finde ich wirklich crazy. In Sacharja 9, Vers 9 lesen wir, siehe, dein König kommt zu dir. Und ich finde das auch so schön, wie das geschrieben ist, dass es steht nicht, siehe, euer König kommt zu euch, sondern es ist so persönlich. Siehe, dein König kommt zu dir. Und ich glaube, wir verstehen ja, also wir können Gottes Größe ja auch gar nicht verstehen, aber Gott hat ja nicht nur die Welt gemacht. Also wenn man schon die Welt anschaut, dann sieht man ja schon die Größe Gottes. Aber dann ist da nur das ganze Universum mit vielen Universen und das irgendwie endlos erscheint. Und das hat Gott alles gemacht. Also das, wir können gar nicht erahnen, wie groß dieser Gott ist. Und jetzt kommt dieser Gott zu uns, wird Mensch, macht sich so klein wie wir, weil er Beziehung mit dir will. Und was ich auch so cool finde, ist, der König wartet nicht, bis wir zu ihm kommen. Normalerweise war es so, dass wenn man irgendein Anliegen gehabt hat, dann hat man ein Gesuch beim König gestellt, dann ist man, und wenn man durchgekommen ist mit dem Gesuch, dann ist man vor den König getreten, hat sein Anliegen vorgebracht und der König hat entschieden, was damit passiert. Aber jetzt kommt der König der Könige, zu dem wir eigentlich alle hingehen müssten, einfach weil er es verdient und weil er der Einzige ist, der viele Probleme von uns lösen kann. Der kommt zu dir, weil er dich so gern hat. Also durch Jesus ist Gott uns nahe gekommen. Das lesen wir in Epheser 2, Vers 13, wo steht, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Und das ist schlussendlich ja der Gipfel von dem Ganzen, dass Jesus, dass Gott nicht nur Mensch geworden ist, damit er uns nahe kommt und damit er für uns greifbar wird, sondern er hat sogar mit seinem Tod für unsere Schuld bezahlt. Er war bereit, alles auszuräumen, was uns je in Zukunft auch noch daran hindern könnte, dass wir Gott nahe kommen können. Und jetzt haben wir auch schon voll an dem Punkt, wo die Weihnachtsgeschichte und dann das, ja, woran wir uns im Advent erinnern, mit uns heute zu tun hat. Weil der König der Könige wie auch zu dir kommen. Siehe, dein König kommt zu dir. Und dazu hat noch was ganz was Wichtiges passieren müssen, damit der König auch zu dir kommen kann halt. Und zwar ist Jesus nicht ewig auf Erden geblieben nach seiner Auferstehung, sondern er ist in den Himmel aufgefahren. Und das aus einem ganz wichtigen Grund, weil Gott als Mensch ziemlich beschränkt war. Wir sehen das in Jesu Leben. Jesus hat nur 12 Menschen das weitergeben können, was ihm wirklich wichtig war. Ja, logisch, weil wir als Menschen einfach beschränkt sind. Auch Jesus war ganz Mensch. Er hat auch nur einen 24-Stunden-Tag gehabt. Er hat auch nur Ressourcen für eine bestimmte Anzahl an Menschen gehabt. Und so geht's uns ja auch. Aber es wäre schade, wenn Gott auf das beschränkt wäre. Und deswegen hat Jesus in den Himmel gehen müssen, damit er den Heiligen Geist schicken kann. Und der Heilige Geist ist zum Glück nicht so beschränkt, sondern der Heilige Geist kann jedem von uns so nahe kommen, wie Jesus den Jüngern nahe gekommen ist. Der Heilige Geist will Einzug in unsere Herzen haben. Er will zu dir kommen. Der König der Könige will durch den Heiligen Geist heute zu dir kommen. Er will dir nahe kommen. Und wenn wir schauen, was der Heilige Geist uns macht, dann sehen wir da auch ganz viel Parallelen zu Jesus. Oder sehen wir eben, dass die zwar eigentlich eins sind. Er offenbart uns die Liebe Gottes. Also durch den Heiligen Geist können wir ja ein Stück von der Tiefe verstehen, wie Gott uns liebt. Er schenkt uns Erkenntnis. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann hilft er uns zu verstehen. Er hilft uns zu verstehen, wer Gott ist, wie Gott ist. Er hilft uns, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass sie unser Charakter verändert. Er hilft uns, im Glauben zu wachsen. Er überführt uns von unserer Sünde. Er verleiht Gaben. Durch den Heiligen Geist wachsen wir in den Früchten wie Freude, Liebe, Sanftmut und Geduld. Also unser Charakter eben verändert sie uns. Er befähigt uns in verschiedensten Dingen, die wir in verschiedenen Situationen brauchen. Er spendet uns Trost und so weiter. Und wir haben in Sacharja gelesen, dass Gott eben als König kommt, der gerecht ist und ein Helfer ist. Und ich finde, das sehen wir im Heiligen Geist so gut. Dass er gerecht ist, eben der Heilige Geist, dem ist es nicht egal, wie wir leben, sondern er will uns von unserer Sünde überführen. Also wenn wir Dinge falsch machen, wenn wir Dinge so leben, wie sie Gott nicht gefallen, dann will uns der Heilige Geist das aufzeigen. Er will, dass wir ein reines und heiliges Leben führen. Und es ist ihm nicht egal, ob wir das so leben oder nicht. Und wir sehen aber auch, dass er ein Helfer ist, dass er uns eben hilft, dieses Ähnliche zu werden, dass er uns eben hilft, das Richtige zu tun und nicht das Falsche, dass er uns befähigt, dass er uns Gaben verleiht. Und schlussendlich ist er auch einer, der Frieden schenkt. Und wir können inneren Frieden haben durch den Heiligen Geist, auch wenn die Welt um uns nur so tobt. Ja, und vielleicht hast du den Schritt schon gemacht, dass du den Heiligen Geist, dass du Gott eingeladen hast, in dein Herz zu kommen. Dann möchte ich dich nur challengen und dich fragen, lässt du Gott dann auch König sein lassen in deinem Leben? Weil die Entscheidung müssen wir täglich wieder neu treffen, ob wir Gott wirklich König sein lassen. Lebst du dein Leben so, wie du willst, oder nimmst du Gott mit? Und lass du ihn dich leiten. Wo gibt es vielleicht Bereiche, wo du lieber nur selber König bist? Jesus ist nicht als unser Freund gekommen. Er ist uns ein Gegenüber und er interessiert sich für uns, aber Jesus ist trotzdem König. Und schlussendlich möchte das auch Jesus sein. Gott möchte unser König sein. Er möchte, dass wir ihn herrschen lassen, weil er es eben gut mit uns meint. Er kennt dich besser als du dich selber. Und er meint es besser als du mit dir selber. Die Frage ist, vertraust du ihm und lässt du ihn wirklich König sein? Und vielleicht hast du diesen Schritt aber auch noch nicht gemacht. Und Gott konnte sie dir noch nicht nahen. Und das finde ich auch so was Schönes an Gott. Gott drängt sie uns nicht auf. Sondern er kommt uns nahe, aber schlussendlich steht er vor der Tür und wir müssen nur aufmachen. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, wenn du Gott noch nicht in dein Herz lassen hast, dann möchte ich dich ermutigen, dass du das nicht ewig lang rausschiebst, sondern dass du den Schritt einfach wagst. Dass du, ja, und beschäftige dich einfach auch nochmal mit dem, wie gut dieser König ist, weil das macht es so leicht, Jesus und Gott in dein Herz zu lassen, weil wir mehr und mehr erkennen, wie gut er ist. Ja, und jetzt gibt's noch einen letzten wichtigen Punkt, an dem wir auch im Advent denken. Und zwar hat das Kommen vom König nicht nur mit heute und mit damals zu tun, sondern es hat auch ganz viel mit unserer Zukunft zu tun. Und zwar lesen wir in Apostelgeschichte 1, ihr Galiläer, sagten sie, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Also Ankunft. Jesus ist damals als König angekommen. Er ist zu uns gekommen, er hat zu uns genaht, aber er wird auch wiederkommen. Und jetzt möchte ich nur mal zurück auf die Anfangsgeschichte, wo das ganze Epser-Volk sich vorbereitet hat auf diesen König, der kommt. Und ich glaube, wir sollen das Gleiche machen für das Wiederkommen vom König der Könige. Wir müssen uns bereit machen. Wir sollen nicht einfach nur unser Leben leben, sondern wir sollen alles darauf ausrichten, dass wenn der König kommt, dass wir bereit sind. Und das lesen wir zum Beispiel in Matthäus 24, 44. Darum seid auch ihr bereit, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und wir lesen das noch an ganz vielen anderen Stellen, dass wir bereit sein sollen für das Kommen vom König. Und wenn nämlich dieser König kommt, dann werden alle wieder auferstehen. Und dann wird es ein großes Hochzeitsfest geben. Das lesen wir zum Beispiel in Offenbarung 19, wo steht, wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben. Der Hochzeitstag des Lammes ist gekommen. Seine Braut hat sich bereit gemacht. Ihr wurde ein herrliches Kleid gegeben aus reinem leuchtenden Leinen. Das Leinen steht für die gerechten Taten der Menschen in Gottes heiligen Volk. Also es wird die Hochzeit stattfinden. Und wir sehen in der Bibel immer wieder den Vergleich davon, dass die Braut die Gemeinde ist und dass Gott der Bräutigam ist. Und auf eine Hochzeit bereitet man sie auch vor. Also ich glaube, keiner von euch, der verheiratet ist, hat geheiratet, ohne irgendwelche Vorbereitungen zu treffen, sondern man macht Ehevorbereitungen im besten Fall. Man setzt sich damit auseinander, wie wollen wir Ehe überhaupt leben? Wie wollen wir das gemeinsame Leben gestalten? Und man plant die Hochzeit. Und es werden viele, viele Vorbereitungen getroffen, damit es ein schöner Tag wird und damit man sich, also auch die Vorfreude auf den Tag ist ja riesig. Und genauso sollen wir uns auch vorbereiten auf die Hochzeit mit dem König der Könige. Welch eine Ehre, dass wir ihn heiraten dürfen. Dass eben wir dann einen Start in die Ehe haben dürfen. In dem Sinn, dass wir dann gemeinsam mit Gott leben dürfen. Und die Frage ist, wie machen wir uns bereit? Was sollen wir jetzt genau machen, damit wir wirklich bereit sind für diesen Tag? Weil er kann morgen sein. Jesus kann morgen wiederkommen. Sind wir bereit dafür? Wir wissen nicht, wann das ist. Und das Erste, was wir machen sollen, ist, dass wir ein reines, heiliges Leben führen. Wir lesen das in dem Text, den wir gerade gelesen haben, dass die Braut sich schmückt mit reinen und leuchtenden Leinen und dass sie ein herrliches Kleid anhat. Und wir sollen Gott gegenübertreten in einem reinen, makellosen Zustand. Das heißt, wir sollen nicht weiterhin das tun, was wir wollen, sondern eben, es heißt, wir sollen jetzt Gott schon König sein lassen und den Heiligen Geist in Anspruch nehmen, sodass er unseren Charakter verändert, dass wir eben nimmer im unreinen Leben. Das Gegenteil von rein ist ja unrein, hast so viel wie befleckt oder entzweit. Und natürlich schaffen wir Menschen das nicht ganz. Und genau deswegen ist ja Jesus gestorben. Dass da, wo wir es nicht schaffen, da ist Jesus für die Konsequenz gestorben. Eigentlich müssten wir alle sterben, aber Jesus hat den Tod für uns getragen, den wir verdienen, damit wir eben ganz rein vor ihm stehen werden. Und das finde ich also cool, weil das in dem Text rauskommt, wo eben steht, ihr wurde ein herrliches Kleid gegeben. Also es ist schlussendlich auch was uns einfach gegeben wird, was wir selber gar nicht ganz schaffen. Aber die Frage ist eben auch da, lässt du Gott König sein und lässt du dir helfen vom Heiligen Geist, damit du trotzdem ja nicht auf dem Opfer vor Jesus herumtrampelst, indem dass du so weiterlebst, als wäre nichts passiert, sondern indem dass du trotzdem dein Bestes gibst, ein heiliges Leben zu führen. Wir lesen in 2. Petrus 3, 11, dass wir einen heiligen Wandel und ein gottesfürchtiges Wesen führen sollen, um bereit zu sein für den Tag, wo Gott wiederkommt. Und das Zweite, was uns bereit macht, ist, dass wir in Liebe Gemeinschaft und Gemeinschaft leben und gute Werke tun. Das lesen wir in Hebräer 10, wo steht, und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Wir lesen in der Bibel immer wieder, dass es Gott nicht egal ist, ob wir Teil einer Gemeinde sind oder nicht, sondern Gott will, dass wir Teil von Christi Leib sind und dass wir Teil einer Gemeinde sind. Und Teil einer Gemeinde sein heißt nicht, dass man nur den Gottesdienst besucht und dann so schnell wie möglich wieder verschwindet, sondern Gemeinde heißt, dass wir gemeinsam leben, dass wir aufeinander Acht geben, steht da, dass wir uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Das heißt, wir müssen miteinander reden. Wir müssen Gemeinschaft leben. Und so hat sich Gott das gedacht, weil das uns hilft, parat zu werden für den Tag. Wir sollen uns zur Liebe ermutigen. weil das uns parat macht und wir sollen uns zu guten Werken ermutigen. Das ist eh schon in Punkt 1 ein bisschen vorgekommen. Und einen dritten Punkt habe ich noch, wir sollen wachsam und bereit sein. Das kommt ganz, ganz oft vor in ganz vielen Bibeltexten, wo jetzt in Lukas zum Beispiel steht, gürtet eure Lenden und haltet eure Lampen brennend bereit und seid wie Knechte, die auf ihren Herrn warten. Selig sind die Knechte, die der Herr bei seiner Ankunft wachend vorfindet. Oder in Markus 13 lesen wir, habt Acht, wachet und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Was ich euch aber sage, das sage ich allen, wachet. Ja, wie genau sollen wir jetzt bereit sein? Das Epsa-Volk, als die Ankündigung gekommen ist, dass der König kommt, hat alles andere, was auch wichtig ist, mal in den Hintergrund geschoben. Weil das Ankommen vom König hat Priorität. Weil wenn er kommt, dann muss alles parat sein. Das geht nicht, dass man nicht parat ist, wenn der König kommt. Sonst kommt der Zorn des Königs nur auf das Epsa-Volk und das wäre gar nicht gut. Also das Wichtigste war, dass sie parat sind. Und ich glaube, das Gleiche heißt für uns, dass wir unseren Blick auf das richten, was wirklich wichtig ist. Und gerade die Adventszeit ist, finde ich, eine richtig gute Übung dafür, weil da ist gefühlt alles andere auch noch, was stattfindet. Und man hat immer an Stress und es ist unglaublich viel los. Aber genau in dieser Zeit können wir das gut üben, dass wir unseren Blick auf das richten, was wirklich wichtig ist. Dass wir uns parat machen für die Begegnung mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Dass wir mehr Zeit mit Gott investieren, um das danach hoffentlich weiterzuführen. Aber um uns einfach im Advent wieder auszurichten, um was geht's denn? Ja, um die Ankunft. Der König der Könige will heute König sein, aber er wird ein Zukunftskönig sein. Sind wir parat für den Tag, wo sein Reich wirklich anbricht, wo die Hochzeit mit ihm stattfindet? Bereiten wir uns auf die Hochzeit überhaupt vor? Es gibt dieses Gleichnis von den törichten und klugen Jungfrauen, die sie parat machen für eine Hochzeit und dann verspätet sie der Bräutigam und die Hälfte der Frauen hat nicht genug Öl dabei. Und die verpassen einfach die Hochzeit, weil sie nicht genug Öl dabei haben. Und die andere Hälfte hat genug Öl dabei, weil sie parat war, weil sie bereit war. Bist du bereit? Oder gibt es Punkte in deinem Leben, ja, die du vielleicht noch angehen solltest, um bereit zu sein? Bist du bereit, morgen Jesus zu begegnen oder heute schon? Das wäre cool. Was muss vielleicht nur bereinigt werden, damit du bereit bist? Wo lebst du kein reines und heiliges Leben? Wo lebst du momentan nicht in der Liebe? Wo sind die Menschen, denen du gerade, wo es dir schwerfällt, dass du ihnen mit Liebe begegnest? Dann fang an, drum zu ringen und den Heiligen Geist zu bitten, dass er dir hilft, es zu ändern. Bist du Teil des Leibes Christi? Bist du Teil einer Gemeinde? Ja, du kannst deinen Glauben auch zu Hause leben. Aber Gottes Plan ist es nicht, dass wir alleine zu Hause unseren Glauben leben. Er will, dass wir Teil einer Gemeinde sind und einander dienen. Und wenn du Teil einer Gemeinde bist, dienst du den anderen. Bringst du deine Gaben ein? Lebst du Gemeinschaft? Ladest du andere Leute mal zum Essen ein? Redest du mit anderen? Tust du, wozu Gott dich auffordert? Tust du gute Werke? Sehen andere Menschen in deinem Leben gute Werke? Oder ist es vielleicht das, was du dir ganz bewusst in der Adventszeit vornehmen kannst? Und bist du wachsam und bereit? Hast du das im Blick, worum es wirklich geht? Oder nimmt alles andere immer überhand? Ja, das waren jetzt viele Fragen, aber ich reduziere es nochmal auf 2 Fragen. Bist du bereit, dass Jesus wiederkommt? Und ja, 3 Fragen sind es. Also, bist du bereit, um das geht's? Bist du bereit, heute Gott deinen König sein zu lassen? Und bist du bereit, den König der Könige von Angesicht zu Angesicht zu begegnen? Und ich habe ja Theologie und Pädagogik studiert und wir haben gelernt, dass umso mehr Sinne angesprochen werden, umso mehr nimmt man mit. Deswegen dürft ihr euch jetzt selber nochmal Gedanken machen und euch einfach aufschreiben, was ihr mitnehmen wollt, weil das einfach auch hilft, irgendwie Sachen nochmal festzumachen. Und ich habe euch auf den Zettel nochmal die zwei wichtigen Fragen aufgeschrieben. Bist du bereit, Gott heute König sein zu lassen, und bist du bereit, dem König der Könige von Angesicht zu begegnen? Und ihr dürft euch eben einen Stift nehmen und den Zettel und einfach aufschreiben, was hat dich heute angesprochen, welchen Gedanken möchtest du dir mitnehmen und was willst du konkret in der Adventszeit umsetzen? Und mich hat die echt ermutigen, dass du die Adventszeit nutzt. Magst du das schon mal austeilen? Genau, dass du die Adventszeit ganz besonders nutzt, um vielleicht auch die nochmal auszurichten auf das Wesentliche. Um die für die Ankunft von Jesus bereit zu machen, aber um auch nochmal Gott Raum zu geben und zu sagen, ja Gott, ich möchte die heute auch König sein lassen. Und vielleicht gibt's Dinge, die dir helfen, genau das zu tun, dass du eben dir vielleicht mehr Zeit für Gebet nimmst und deinen Tag ganz bewusst mit Gott startest, damit er König sein kann über deinen Tag, dass du Gott ganz bewusst fragst, wie kann ich dich heute König sein lassen, was möchtest du von mir? Ja, dass ihr vielleicht bewusst mehr Lieder singt. Ja, euch fallen sicher Sachen ein. Und ich bete dann nur zum Abschluss. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du Mensch worden bist, dass du die Herrlichkeit des Himmels verlassen hast, um als König zu mir zu kommen, zu uns zu kommen. Ich danke dir, dass deine Liebe so groß ist und es ist immer wieder so unbegreifbar, wie du als so großer Gott dich so für uns Menschen interessierst und wie sehr du uns liebst. Und darüber können wir einfach nur staunen und einfach nur dankbar sein. Und Jesus, wir wollen auch dir die Ehre erweisen, die dir gebührt als König der Könige, weil du verdienst es, geehrt zu werden. Dir gehört all das Ehre, all das Lob und all die Ehre. Und das wollen wir jetzt auch machen, indem dass wir dir die Lieder zusingen, indem dass wir dir Lob und Ehre erbringen, aber wir wollen es nicht nur im Lobpreis machen, sondern auch mit unserem Leben. Und ich danke dir einfach, dass du den Heiligen Geist geschickt hast. Und ich bitte einfach echt, dass du ja, uns hilfst, bereit zu sein für den Tag, wo du kommst. Oder für den Tag, wo wir dir von Angesicht zu Angesicht begegnen. Egal, ob das nach unserem Tod ist oder vor unserem Tod ist. Schlussendlich kommt der Tag, wo wir vor dir stehen. Mach uns bereit dafür. Hilf uns, ein Leben zu führen, das die ehrt. Und hilf uns, dass wir das auch immer wieder in Erinnerung rufen, worum es wirklich geht. Und hilf uns, die Priorität da einfach richtig zu setzen. Amen.